Wie bringen digitale Zwillinge einen Mehrwert in der Inbetriebnahme oder auch dem Umbau einer Produktion? Wir reden heute darüber, wie die SPS-Programmierung oft ein Flaschenhals ist und wie viele Unternehmen noch nicht die Möglichkeiten einer Verwaltungsschale bzw. der Asset Administration Shell nutzen. Deswegen schauen wir uns ein praktisches Beispiel an, wie die Verwaltungsschale einen Mehrwert für die Produktion im Betrieb bietet und wie das ganz konkret dann auch Auswirkungen hat, zum Beispiel in Form von ganz konkreter Zeitersparnis in der Inbetriebnahme oder auch mit bis zu 80% Reduktion der Downtime in der Produktion im Umbau. Willkommen im Fabrik der Zukunft Podcast. Mein Name ist Tobias Herwig. Schön, dass du wieder mit dabei bist, wenn es darum geht, die Fabriken von heute nach vorne zu bringen. Heute ist zu Gast Uwe Haas. Er ist bei Bosch Rexroth im Geschäftsbereich der Industriehydraulik für das Digital Office verantwortlich und er ist ein absoluter Experte im Bereich digitaler Zwilling. Er war in Episode 163 schon zu Gast. Vor über 2 Jahren hat er da berichtet, wie bei Bosch Rexroth über 300 Millionen Instanzen digitaler Zwillinge im Einsatz sind. Und das ist wirklich stark und da werden wir heute drüber reden, wie sich das Ganze weiterentwickelt hat. Deswegen willkommen im Podcast. Hallo Uwe.
Hallo Tobias, freut mich hier zu sein.
Wir wollen ja heute über den Mehrwert wirklich für die Produktion reden. Und da ist der Betrieb der Produktion ja der Kern. Ne? Also wenn die Produktion nicht läuft, dann kann man noch so tolle Produkte entwickeln, da kann man noch so eine schöne Logistik sich überlegen oder sonst was machen. Ja? Wenn die Produktion läuft, dann wird kein Geld verdient. Deswegen ist das absolut der zentrale Part. Und immer dann, wenn irgendwas umgebaut wird oder in Betrieb genommen, dann ist es super kritisch, weil dann da steht diese Produktion. Und nehmen wir es mal so ein bisschen mit rein. Du kennst es ja aus der Praxis. Wo sind da so die typischen Herausforderungen in der Inbetriebnahme und im Umbau?
Im Umbau ist es so, dass teilweise einfach durch starre Anlagen und feste Abläufe ein Umbau relativ viel Zeit in Anspruch nehmen kann. Und wenn ich umbaue, dann habe ich Stillstandszeiten. Daher war die Überlegung, wie können wir es unterstützen, über Prozesssteuerung einen Umbau vorzubereiten und vielleicht auch über modulare Zusammenstellung der Fertigungsanlagen entsprechend diese Downtime zu reduzieren. Ein weiterer Punkt.
Okay, also das heißt, diese Downtime ist oft sehr, sehr groß gewesen bei den Umbauten. Was waren da so die Gründe, warum die so lang sind, diese Downtimes?
Teilweise ist es zurückzuführen auf die Verfügbarkeit der Ressourcen, zum Beispiel von SPS-Programmierern, die Abläufe dann entsprechend implementieren müssen. Aber eben auch, wenn man ganze Anlagen, eine Qualitätsstation mit einbinden möchte und dann die Anlage auseinander machen muss, das komplette Layout ändern muss, dort ist es wichtig, eben eine Flexibilisierung dann hinzubekommen. Und das bedeutet Flexibilisierung, größerer Aufwand. Und da geht es dann darum, diese Flexibilisierung zu erleichtern.
Okay, also das heißt, wenn man was verändert, sag ich mal, im Layout, im eigentlichen Produktionsprozess, dann ist da meistens mehr dahinter, wie jetzt nur die Maschine umzustellen. Und du hast jetzt gesagt, auch die Programmierer sind dann Engpass. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, weil also IT ist ja so gefühlt was man auch gut vorbereiten kann und so weiter, schon im Vorfeld alles machen kann, unabhängig vom physischen Umbau. Welche Rolle spielt da die SPS-Programmierung im Umbau selber?
Es ist so, dass dort die Abläufe halt hart hinterlegt werden und wenn man dann feststellt, dass gewisse Abläufe in der Realität doch nicht so funktionieren wie in der Planung, ist es häufig so, dass eben die SPS-Programmierer dann nicht mehr zur Verfügung stehen, weil sie bereits im nächsten Projekt sind.
Ah, okay, also eigentlich haben die schon alles vorbereitet, dann versucht man es quasi zu migrieren auf die Anlage und dann tut es nicht und dann beginnt das Terrain quasi.
Genau.
Okay. Und SPS-Programmierer, ist das so eine rare Spezies oder warum ist das ein Problem, dass man die dann nicht greift? Weil man müsste ja meinen, jetzt, wenn die Produktion stillsteht, dann müssten die auch springen.
Ich sag mal, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, ist das vielleicht nicht unbedingt die allergrößte kritische Ressource. Ja. Aber wenn man jetzt über kleinere oder mittelständische Unternehmen spricht, sind dort diese Kapazitäten nicht so vorhanden. Und diese zu beauftragen, ist auch nicht das Günstigste.
Ja, das glaube ich. Ich meine, das heißt, die sind super wichtig, dass es funktioniert. Es ist oft ein Thema, dass es halt dann nicht gleich so klappt, wie man sich das vorstellt. Und dann ist immer die Frage, wie schnell kriegt man das Problem dann gelöst? Ich meine, selbst wenn sie verfügbar sind, ist das ja wahrscheinlich auch ein Thema, ne? Dass man dann eben gucken muss, dass auch IT-seitig dann alles läuft. Oder besser ja. OT-seitig, ja. Okay. Soweit verstanden. Und dann hast du ja auch noch das Thema Flexibilisierung angesprochen. Also das heißt, selbst wenn jetzt neue Anlagenteile dazukommen, ist es ja so, dass der Gesamtprozess nicht gleich bleibt, sondern auch der gesamte Prozess dann oft verändert wird oder so ertüchtigt werden soll, dass er noch flexibler ist. Ja, ist ja bei Automatisierung oft ein Thema. Aber was für Auswirkungen hat das dann auf die Steuerung der Maschinen?
Wenn man sich jetzt zum Beispiel überlegt, ein Transportsystem dann mit einzubinden, um die Güter eben an einen anderen Ort zu bringen, das muss ja auch alles in die Ablaufsteuerung mit eingebracht werden. Und das erhöht dann quasi die Komplexität im Sinne der Ablaufsteuerung, des Ablaufflusses, weil nicht halt alles auf einer Linie geradlinig durchläuft, sondern eben von Punkt A nach Punkt B gebracht werden muss, um dort gewisse Aktionen durchzuführen und dann wieder zu einem anderen Ort zu bringen.
Okay, also das heißt, mit zunehmender Flexibilität habe ich Komplexität dann im Prozess und den muss ich natürlich auch irgendwo in der Steuerung dann wieder abbilden. Genau. Was es dann noch schwieriger macht, das im Vorfeld so zu machen, dass es läuft, ja.
Genau. Ja, jetzt. Weil beim Umbau kann es ja immer wieder zu unvorhergesehenen Vorkommnissen kommen. Auch wenn man noch so gut plant, ist es leider immer wieder der Fall, dass der Plan nicht ganz so funktioniert, wie man ihn sich überlegt hat.
Ja, ich meine, Plan ist jetzt ein gutes Stichwort, weil wir reden jetzt ja schon lange über digitale Zwillinge. Ne? Wir haben selber ja auch schon vor 2 Jahren darüber geredet und auch, ich sag mal so, das Thema ist ja noch älter. Und ein ganz großes Stichwort ist immer die Verwaltungsschale oder auch Asset Administration Shell genannt. Wie siehst du das jetzt mal, ohne jetzt direkt auf unseren Use Case von heute zu gehen, wie siehst du das grundsätzlich in der Praxis? Wie weit ist die Verwaltungsschale da schon in den produzierenden Unternehmen angekommen?
Es ist so, dass aktuell tatsächlich leider noch die komplette durchgängige Nutzung in der Industrie nicht so weit fortgeschritten ist, wie wir uns das alle erhofft haben. Ein Grund dafür ist aber, dass die Anwendung der digitalen Zwillinge oder der Asset Administration Shell noch nicht so weit fortgeschritten ist, dass die Unternehmen auch tatsächlich einen Mehrwert schöpfen können. Einfach eine Asset Administration Shell zu erstellen, um sie erstellt zu haben, bringt keinen Mehrwert. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man auch für die Anwender der Asset Administration Shell auch gewissen Nutzen mitliefern kann.
Ja, also ein Beispiel wäre so ein bisschen der vielleicht digitale Produktpass, über den wir auch schon geredet haben. Ne? Das ist ja so oft einer der ersten Use Cases. Aber wenn man ehrlich ist, ist es ja da so, dass die Produktion den halt dann erstellt. Das Produkt hat nachher diesen Pass. Aber wie viel hat die Produktion schon davon? Ne? Das ist ja so eine Frage nach dem Mehrwert, die man sich ja dann stellen muss. Ja.
Genau. Und ich sag mal so, die Verwaltungsschale ist ja auch für den gesamten Lebenszyklus entsprechend mit vorgesehen. Also es geht vorne im Engineering los, über die Inbetriebnahme, Operation bis hin zum Service oder eben dann auch zur Entscheidung der richtigen Ausstrategie sind auch entsprechend Daten notwendig. Und wenn ich über Maschinen rede, und Komponenten von Maschinen muss ich ja auch sicherstellen, dass alle Komponenten die gleiche Sprache sprechen und ich darüber dann eben vielleicht auch Rückschlüsse auf die Ausstrategie für die gesamte Maschine oder die Komponenten ziehen kann.
Ja, also mit R-Strategien meinst du so das Thema Nachhaltigkeit, also Reuse dann von einzelnen Komponenten zum Beispiel, bis hin dann nachher, wenn man es groß
Remanufacturing.
In Kreislaufwirtschaft, ne? Genau. Also wirklich dann richtig. Auch die technologischen Komponenten weiter zu nutzen. Ja, aber das zeigt ja auch, dass natürlich erst mit dieser Durchgängigkeit ein richtig großer Mehrwert auch von der Verwaltungsschale und dem digitalen Zwilling entsteht. Ne? Das ist so ein bisschen die Krux, der Mehrwert nicht unbedingt immer gleich sofort da ist. Und vor allem auch für die Fabrik muss er ja auch da sein, sonst ist es verständlich, wenn die Leute oder die produzierenden Unternehmen auch die Verwaltungsschale noch nicht nutzen. Genau deswegen wollen wir ja heute über ein Praxisbeispiel reden, wo es schon einen konkreten Mehrwert gibt. Ja? Ich glaube, das ist da ganz wichtig. Was ist jetzt so ein Mehrwert, so ein ganz praktischer Mehrwert für den Fabrikbetrieb, wo ich die Verwaltungsschale anwenden kann?
Aufgrund der Problemstellung, über die wir vorher gesprochen haben, sind wir selber auf die Idee gekommen, mal nach Lösungen zu suchen. Wie könnte ich aus diesem Engpass von SPS-Programmierern über starre Abläufe aufzulösen? Welche Möglichkeiten sehen wir, das eben zu flexibilisieren und die Engpunkte, Engpassressourcen etwas zu umgehen. Und da dazu haben wir uns dann gedacht, ey, wir kennen uns mit dem ganzen Thema Asset Administration Shell aus. Bei Bosch Rexroth haben wir auch Bereiche der Fabrikautomation. Wie könnte man aus diesen Erfahrungen nicht etwas Sinnvolles entwickeln, was dann auch einen Nutzen stiftet? Und da ist dann der Gedanke zu der sogenannten Asset Orchestration Plattform entstanden, mit der Prozessabläufe in der Fertigung über BPMN 2.0 modelliert werden können, und durch SPS-Bibliotheken aufgrund der Prozessmodellierung entsprechend SPS-Code entwickelt oder abgeleitet wird, ohne es selber können zu müssen. Das ist ein bisschen vergleichbar in Richtung Low-Code, No-Code-Plattform. Und dann eben auch, wie steuere ich die Maschinen oder die Teilkomponenten meiner Maschine an? Und dort haben wir dann die Asset Administration Shell mit ins Spiel gebracht, um eben eine Kommunikation im gleichen Sprachgebrauch zwischen IT, OT, also sprich ERP-System, MES-System, Shopfloor, Maschine und Komponente entsprechend zu nutzen, damit es eine durchgängige Sprache gibt. Ja, OPC-UA ist auch vorhanden und die AAS ist nicht als Konkurrenzveranstaltung zu OPC-UA zu sehen, sondern eine gute Koexistenz ist an der Stelle auch definitiv möglich.
Okay, da können wir ja
Und
nachher noch drüber reden. Also AAS, also Asset Administration Shell quasi als Basis in Kombination mit der Prozessmodellierung, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, um dann
genau.
daraus letztendlich die SPS-Programmierung abzuleiten. Kann man das so sagen, ja?
Ja.
Okay, das klingt super komplex, weil das heißt, am Ende habe ich natürlich nach wie vor meine SPS-Programmierung, aber die entsteht dann nicht mehr klassisch, oder? Also, dass ich die jetzt nicht mehr von Hand programmiere, sondern die modular zusammensetzen lasse.
Genau.
Okay. Das heißt aber, dass ich dann ja im Prinzip für alle meine Assets, wenn man so will, dann fertige Bausteine brauche, oder? Ist das im Prinzip so eine Grundvoraussetzung?
Also, ich brauche für meine Bausteine, brauche ich die Verwaltungsschalen.
Ja.
Und das ist eben auf der einen Seite die statischen Informationen, also dass ich weiß, um was für eine Maschine handelt sich, was sind die technischen Eigenschaften dieser Maschine oder eben auch dieser Komponente, die ich ansteuern möchte. Aber darüber hinaus braucht es dann eben auch noch diese dynamischen Teilmodelle für die Verwaltungsschale. Also das heißt, damit ich im einfachsten Sinne eine Regler auf- oder zumachen kann, dass ich den Durchfluss bestimmen kann. Dazu bedarf es dann einer Verwaltungsschale mit einem dynamischen Anteil.
Ja, also
Und
das
das
sind im Prinzip
ist
dann mehrere Bausteine eigentlich, die ich für so ein Asset dann habe,
genau.
wo dann der SPS-Code letztendlich beschrieben ist. Oder wie, das sind ja im Prinzip die dynamischen Anteile oder gehört da mehr dazu wie der SPS-Code?
Die dynamischen Anteile steuern dann eben über den SPS-Code. Also das
Ja.
heißt, wenn ich sage, öffne das Ventil, wird das dann über die Steuerung ans Ventil gegeben, dass das Ventil öffnet. Oder wenn ich zu einem HEV sage, bewege dich von Punkt A nach Punkt B.
Ja.
Das wird dann quasi dort drüber angegeben. Und durch das, dass ich eine Verbindung zum Beispiel zum MES-System habe oder eben zum ERP-System, bekomme ich einen Fertigungsauftrag, in dem dann steht, bitte fertige jetzt folgende 5 Produkte. Das wird dann eben entsprechend weitergegeben. Und man kann dann auch, je nachdem, wenn Umrüstungen notwendig sind, in diesem Prozess auch noch manuelle Schritte einbauen, damit der Fertiger zum Beispiel bestätigen muss, dass er die Maschine umgerüstet hat, oder eben auch schon eine Work Instruction mitgeben, wie der Worker die Maschine umrüsten muss.
Okay, also ich gehe dann auch quasi über die reine Steuerung der Maschinen hinaus und kann dann auch manuelle Prozesse oder solche Checks oder manuellen Tätigkeiten allgemein dann auch mit einbinden.
Richtig.
Okay. Das heißt aber, ich sage jetzt mal so, wenn ich als Unternehmen die Asset Administration Shell noch nicht nutze, dann müsste ich das quasi einmal aufbauen, mein Bausteinkasten in Anführungszeichen, die Verwaltungsschale von den entsprechenden Komponenten. Und dann könnte ich aber halt im Betrieb oder andersrum auch bei der initialen Inbetriebnahme erstmal, darum geht es ja auch, geht ja nicht nur um den Umbau, sondern auch dann, wenn ich überhaupt mal so eine Anlage in Betrieb nehme, das nutzen, um dann modular im Prinzip die Konfiguration eigentlich meiner Steuerung dann zu machen.
Genau. Wobei wichtig ist, wenn ich eben Komponentenhersteller habe oder Maschinenhersteller, die mir schon die Verwaltungsschalen mitliefern, muss ich in meiner Fertigung eigentlich gar nichts groß mehr machen, weil ich diese Information schon mitbekomme. Und das ist dann aus unserer Sicht so dieser Skalierungseffekt. Sobald sich das dann mal eingesetzt hat, dann werde ich im Gesamtprozess eben einiges auch an Aufwänden mir sparen, gewisse Teile heute manuell aufzubauen und zukünftig zu nutzen. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen dieses Gedankengut zu sagen, ja, es kommt etwas wie der digitale Produktpass. Dort muss ich gesetzlich gewisse Informationen mitgeben. Aber wenn ich mir überlege, dass ich diese Informationen bzw. Datenpunkte, die ich dort habe, auch nutzen kann, um Nutzenbringung bei mir selber herstellen kann oder bei meinem Kunden, dann lohnt sich das auch, sich darüber vielleicht noch ein bisschen mehr Gedanken zu machen.
Bevor es weitergeht, eine kurze Frage an dich. Über 270 Episoden Fabrik der Zukunft. Aber welche hilft dir bei deiner aktuellen Herausforderung im Werk wirklich weiter? Genau diese Frage stellen sich viele und genau dafür gibt es meinen KI-basierten Fabrik der Zukunft Navigator. Du beschreibst kurz, woran du arbeitest und du hältst passende Empfehlungen aus allen bisherigen Episoden. Den Navigator bekommst du kostenlos, wenn du dich für mein wöchentliches Fabrik der Zukunft Briefing einträgst. Den Link findest du in den Shownotes.
Ja klar, ich meine, wenn ich das schon standardmäßig mitbekomme von meinen verschiedenen Komponenten, dann ist das natürlich ein Mehrwert. Dann nutze ich das, was schon da ist, in Anführungszeichen. Und selbst wenn ich es aufbauen muss, das mache ich dann einmal, aber wenn ich die Komponenten an verschiedenen Orten in meiner Produktion nutze und gebrauche, was ja in der Regel der Fall ist, dann habe ich natürlich auch da dann relativ schnelle Skalierungseffekte. Ja. Ich meine, das ist natürlich dann auch ein bisschen von der Art der Produktion abhängig. Vielleicht sollten wir darüber auch nochmal reden. Also für welche Branchen ist denn das spannend, was du jetzt gerade beschreibst?
Vielleicht so, es ist nicht so richtig spannend für Branchen, wo ich tagtäglich das gleiche Produkt in einer sehr hohen Stückzahl produziere.
Ja, so Evergreen-Produkte, die einfach durchlaufen, ne? Wo sich eh nichts verändert in der Produktion. Ja.
Genau. Ja. Also wenn ich tagtäglich Hunderttausende gleicher Produkte über meine Fertigungsanlagen schiebe, ist der Ansatz weitaus weniger gewinnbringend, vielleicht mal bei der allerersten Inbetriebnahme. Aber dann verändert sich nichts. Also es geht wirklich darum, entweder in Fertigungen, die einen entsprechenden flexiblen Anteil haben, oder aber eben auch für Maschinenhersteller, die komplexe Maschinen haben, um die Steuerung der Abläufe innerhalb einer Maschine quasi zu flexibilisieren und einfacher zu gestalten.
Also um eigentlich auch ist auch so ein Maschinenbauer dann quasi ein potenzieller Anwender, weil der ständig dann Komponenten kombiniert zu einer ganzen Anlage quasi. Ja.
Genau. Also das heißt, wir sehen im Endeffekt diese Lösung passend für Maschinenbauer, aber eben auch für Fabrikbetreiber.
Mhm. Und dann auch noch Integratoren, wenn man den nicht eh schon zum Maschinenbauer mit dazu zählt. Ne? Das würde ich jetzt genau. Gedanklich auch noch mit dazu nehmen, weil das sind ja auch die, die dann oft sich auch mit dem Thema SPS-Programmierung und solchen Themen dann auch mit beschäftigen. Ja.
Genau.
Okay, also überall, wo es quasi regelmäßig Veränderungen gibt in der Automatisierung. Ne? Also du hast jetzt zwar auch beschrieben, es geht auch für manuelle Prozesse, aber ich glaube, das ist dieser Grundgedanke, dass wir uns in einem automatisierten Umfeld befinden. Das kann man ja auch erstmal als Hauptschwerpunkt dann sehen. Ja.
Genau.
Okay, gut, dann haben wir so ein bisschen verstanden, wie das quasi abläuft, was da so der Unterschied ist und auch für welche Branchen das spannend ist. Ich würde jetzt bewusst nochmal eine Ebene ein bisschen tiefer reingehen, dass wir auch nochmal besser verstehen, okay, wo entstehen jetzt auch die Vorteile, ja? Also weil, sagen wir mal, im Betriebnahme oder auch Umbauszenario, am Anfang gibt es die Idee, ich will was verändern, da muss ich mich ja mit dem Prozess beschäftigen. Das ist so ein bisschen der Start und ganz am Ende, sage ich mal, ist salopp, dann läuft alles, ja. Wie läuft jetzt dieser Part ab, bevor ich in die Umsetzung gehe? Also von der Idee, sage ich mal, bis zum SPS-Code.
Wenn ich eine neue Maschine oder eine neue Anlage plane, kann ich zum Beispiel den Prozessablauf in diesem Tool implementieren und kann ihn simulieren, ohne dass ich die Anlage definitiv schon stehen haben muss. Einfach um zu sehen, passen die Abläufe aufeinander, um dann, wenn ich dann tatsächlich dabei bin, die Anlage aufzubauen, schon sehe, hat es vorher funktioniert oder nicht.
Okay, also das heißt, ich beschreibe den Prozess entsprechend, habe dann auch die ganzen Prozesszeiten und alles dahinter und nutze da schon von Anfang an auch die Bausteine oder wie sieht es in der Praxis aus? Okay, also das heißt, ich habe von Anfang an meine Bausteine und dahinter dann auch von Anfang an schon SPS-Code. Also ich habe im Prinzip den gesamten Ablauf, den ich dann simulativ einmal schon sehr realitätsnah durchspielen kann.
Genau, richtig.
Okay, sehr gut. Das heißt, da geht es jetzt aber nicht darum, irgendwie ein 3D-Modell oder sowas zu haben, ne, weil viele denken bei digitaler Zwilling ja auch immer gleich an so eine 3D-Visualisierung. Da geht es ja quasi rein um einen digitalen Zwilling am Ende von meinem Prozess.
Genau, also im Endeffekt könnte man das in der Entwicklung mit einer 1D-Simulation vergleichen, wo einfach die einzelnen Schritte nacheinander ablaufen. Und wie in der letzten Episode, in der ich dabei war, auch schon gesprochen, der digitale Zwilling ist in unserem Verständnis einfach die maschinenlesbare zur Verfügungstellung aller Daten eines Assets über den gesamten Lebenszyklus. Und da gehört halt vielleicht das Simulationsmodell oder das CAD-Modell mit dazu, aber eben auch solche Informationen wie technische Eigenschaften eines Produktes oder Komponente, also maximaler Volumenstrom oder Schaltzyklen. All diese Informationen gehören für uns eben auch mit zum digitalen Zwilling dazu.
Ja, sehr gut. Also das heißt, der erste Vorteil wäre dann ja schon, dass ich quasi schon in dieser Erstellung Zeit spare. Klar, in Voraussetzung, ich habe meine Komponenten schon entsprechend dann auch zur Verfügung stehen. Aber das heißt, wenn ich dann von der Prozessbeschreibung schon direkt diese Simulation machen kann, dann spare ich mir da ja schon mal Zeit, wie wenn ich sowas jetzt manuell mir eine Simulation aufbauen würde oder das manuell durchplanen würde.
Genau, also das heißt, ich brauche auch die ganzen physischen Komponenten noch gar nicht, sondern kann wirklich auf einer reinen Idee planen und muss auch keine hochkomplexe Simulationsmodelle aufbauen, sondern kann eben über eine Prozessablaufsteuerung meinen Prozess simulieren.
Sehr gut. Okay, das heißt, ich habe jetzt meinen Prozess durchgespielt. Ich sage, der ist super, der ist gut, der passt. Den kann man so jetzt quasi auch dann umbauen. Das heißt, ich würde jetzt in den Umbau bzw. in Betriebnahme gehen. Ja, wie läuft das dann ab? Ich meine, klar, wir haben diese Hardware-Seite. Das muss dann natürlich erstmal physisch auch umgebaut werden. Das würde ich jetzt mal ein bisschen ausklammern. Aber parallel muss ja dann der neue SPS-Code irgendwie auf die Maschinen kommen. Wie läuft das dann praktisch ab?
Also im Endeffekt, die Software, die wir zur Verfügung stellen, die kann entweder direkt auf einer Steuerung installiert sein, laufen, oder aber sie kann über einen Docker auf einem Server installiert werden, auf einem PC in der Fertigung. Wir wissen, dass das ganze Thema Cloud für Fertigung noch eher etwas zurückhaltender betrachtet wird, aber rein theoretisch funktioniert die Software auch in der Cloud. Das heißt, über die Software kann das, wir sagen, das Deployment dann entweder auf der Steuerung stattfinden oder auf dem PC, damit eben die Ablaufsteuerung dann eben so dann auch tatsächlich funktioniert, wie wir sie simuliert haben.
Okay, also das heißt, auch da unterstützt mich dann die Plattform quasi, dann auch den Code quasi auszurollen, ja, auf meinen Maschinen und Anlagen. Das ist natürlich schon mal super. Und im Prinzip kann ich dann auch direkt dann in den Hochlauf gehen, oder? Also wahrscheinlich wird es dann noch entsprechende Tests und so weiter geben.
Genau.
Aber vom Grundsatz ist es so, dass ich dann nicht mehr viel Zeit brauche, wenn der physische Umbau quasi abgeschlossen ist, um dann in Richtung Tests und Inbetriebnahme zu gehen.
Genau.
Okay. Das klingt jetzt fast schon zu schön, um wahr zu sein, um das jetzt mal so zu formulieren. Also einerseits, weil es ja wirklich einiges verändert, ja, andererseits, weil es auch den Prozess deutlich einfacher macht. Was bedeutet das dann wirklich in Zahlen, Daten, Fakten? Hast du da ein paar Beispiele? Was spare ich da wirklich dann an Aufwand?
Ja, also gerade so bei dem Thema Vermeidung von Downtime, durch das, dass es ja auch ein relativ breites Spektrum ist, wo man es anwenden kann, kann ich jetzt nicht sagen, das spart uns jetzt genau 53%,
Das ist klar.
sondern das sind halt immer so irgendwelche Zeiträume oder ja, Prozentkorridore, in denen wir uns bewegen. So zum Beispiel ist gerade, was wir beschrieben haben mit der Planung, mit der Simulation, bei dem Aufbau, je nachdem, was da ist, kann man zwischen 40 und 65% Zeitersparnis erreichen,
Okay, also für das ganze Engineering
gegenüber
und
der
die Planung
klassischen.
quasi
Ja,
dann.
genau.
Ja, das ist schon einiges, ja.
Dann durch das, dass ich eben auch der Prozess kann laufen und ich habe aber parallel die Möglichkeit, an dem Prozess Veränderungen vorzunehmen, diese zu simulieren und dann den Prozess umzustellen. Also das heißt, ich kann während dem laufenden Betrieb Prozessanpassungen vorbereiten und diese dann übernehmen und das schafft dann tatsächlich so eine Reduzierung der Downtime für einen Umbau oder sowas zwischen 70 und 80%. Also das sind Erfahrungswerte, die wir bereits über erste Piloten gesammelt haben, kann ich 70 bis 80% Zeitersparnis dort in dem Bereich erreichen.
Ja, sehr schön. Jetzt, du sagst schon, dass das Praxiserfahrung ist, die ihr da entsprechend habt. Ich meine, das ist ja schon ein großes Umdenken, auch eine große Veränderung zu sagen, wir machen das nicht mehr so wie herkömmlich, sondern wir nutzen so eine Plattform entsprechend und stellen ja auch die ganze Vorgehensweise auf den Kopf. Kannst du ein bisschen erzählen, wo ihr schon diese Praxiserfahrung gesammelt habt, dass das einfach klar wird, dass das jetzt hier keine reine Idee ist, was du jetzt beschreibst?
Wir haben das natürlich als allererstes bei uns in einer Modellfabrik umgesetzt. Aber eine Modellfabrik ist natürlich nichts Repräsentatives. Das heißt, wir haben auch hier erste Anwendungsfälle bei uns, bei Bosch Rexroth in Werken umgesetzt, aber eben auch in anderen Werken bei Bosch das Ganze entsprechend umgesetzt oder auch schon bei externen Kunden haben wir gewisse Proof of Concepts umgesetzt, wo wir eben genau diese Erfahrung gesammelt haben. Oder eben auch in der Arena 2036 haben wir einen Prozess zum Seamless Material Flow implementiert. Also diese Implementierung hat circa einen Tag gedauert um diesen Seamless Material Flow auf Basis der Asset Orchestration Plattform dort umzusetzen.
Okay, also wirklich diese Umstellung ging dann innerhalb von einem Tag dann quasi.
In diesem Fall ja.
Ja, ja genau. Ja, es ist ja erstmal nur ein kleineres Beispiel dann, aber trotzdem kriegt man so ein bisschen Gefühl dafür, was schon gemacht wurde und wie das funktioniert und dass es eben auch schnell funktioniert. Ja. Jetzt hast du ja erzählt, wo ihr es überall schon im Einsatz hattet oder genutzt habt. Was für Erfahrungen habt ihr dort in der Praxis sammeln können?
Eine Erfahrung, die wir sammeln konnten, ist quasi, dass diese Veränderung durch die grafische Prozessmodellierung es doch bei den reinen Softwareentwicklern eher schon so zu Akzeptanzproblemen geführt hat, weil sie gesagt haben, ist doch bestimmt viel langsamer und wir können doch programmieren. Das ist da so ein bisschen das Thema, wo man dann eben die Leute mitnehmen muss. Wir haben aber tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass durch die grafische Modellierung teilweise eine Verschlankung des Codes erreicht werden kann.
Und okay, somit tatsächlich spannend. Eher. Ja, also, dass effizienter dann ist vom Code her. Ja?
Genau. Das ist das eine. Das andere ist tatsächlich so im Umfeld eine gewisse Skepsis vielleicht auch noch dem ganzen Thema Verwaltungsschale oder Asset Administration Shell gegenüber, weil es halt in der Praxis noch nicht so verbreitet ist und genutzt wird. Aber das sind Themen, wenn man mit den Leuten erfahrungsgemäß einfach redet und ihnen die Sachen erklärt, dann ist das keine unnehmbare Hürde. Tatsächlich haben wir auch aber in Richtung Software noch ein paar Dinge gelernt, wo wir vielleicht gewisse Anpassungen entsprechend noch vornehmen sollten, einfach durch Nutzung auch in Bereichen außerhalb von Bosch, was es dort vielleicht teilweise auch für Anforderungen gibt. Und diese Anforderungen haben wir dann einfach in die Software auch ein Stück weit mit übernommen.
Mhm. Ja, super. Also das heißt, das ist ein gewisser Change-Prozess. Das ist das, was ich dir auch vorhin schon gesagt habe. Ne? Das ist wirklich ein Umdenken, wenn man jetzt nicht mehr den Code direkt programmiert und immer individuell auch. Ne? Man muss ja da anders denken, wenn man so modular ein System dann aufbaut. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt am Anfang wahrscheinlich dann auch nur einen gewissen Teil gibt, den man modular abdecken kann. Und dann muss man ja natürlich aber auch drumherum dann auch weiterhin im SPS-Code arbeiten, oder? Das wird ja sicherlich auch so ein gewisses Verhältnis einfach sein. Jetzt muss ich die Vorstellung haben, dass man jetzt gar keinen SPS-Code mehr braucht oder sich damit nicht mehr beschäftigen
muss. Nein, also der SPS-Code kommt ja auch bei uns hinten raus. Also deswegen, der wird nicht überflüssig, sondern er wird einfach nur über eine andere Art und Weise entsprechend generiert.
Mhm. Okay, sehr gut. Also klingt sehr spannend dann auch entsprechend. Was ich jetzt auch spannend fände, ist so Richtung Abschluss noch einen kleinen Ausblick zu wagen. Ja, wir haben ja vorhin schon drüber geredet, Skalierung macht das Ganze besonders interessant, ja, wenn wir dann sagen, okay, ein Komponentenanbieter liefert sowieso schon alle Bausteine mit. Ich kann das quasi dann für verschiedenste Anwendungen nutzen, ja, auch intern dann, wenn ich die Komponenten an verschiedenen Orten in meiner Produktion oder auch als Maschinenbauer entsprechend nutze. Was sind wichtige Schlüssel da auf dem Weg hin zu dieser Skalierung aus deiner Sicht?
Also eins muss ich auf jeden Fall noch herausstellen, das alles ist Maschinenhersteller oder Komponentenhersteller unabhängig. Also das ist jetzt nichts, was rein nur auf Bosch Rexroth zu münzen ist, sondern das ist generell für alle Produkte über alle Bereiche hinweg realisierbar. Hin zu einer sauberen Skalierung in diesem Umfeld ist tatsächlich eine weitere verbreitete Nutzung der Verwaltungsschale. Was wir auch planen, ist eben genau diese gesamten dynamischen Teilmodelle, also sprich für die Ansteuerung der Produkte, dass wir diese bereits in unserem Produktentstehungsprozess mit berücksichtigen wollen in der Zukunft, um quasi diesen Implementierungsaufwand bei der Inbetriebnahme der Verwaltungsschale schon zu minimieren. Beziehungsweise auf Null zu setzen. Ja. Von daher denke ich, wenn es noch ein paar weitere Projekte gibt, die einfach auch zeigen, wie einfach, aber auch zuverlässig das Ganze funktioniert. Das ist, glaube ich, einer der Schlüssel, die wir noch benötigen, um hier in eine wirkliche Skalierung kommen zu können.
Gut, das ist ja meist so, ne? Für so ein Umdenken muss man erstmal zeigen, es funktioniert, auch dass es einen großen Mehrwert hat. Das ist ja hier wirklich auch das Eindrückliche. Und dann ist es in der Regel so, dass dann auch viele sagen, ja klar, möchte ich auch von profitieren. Dann ist die Skalierung dann noch einfacher. Ja. Okay, aber das heißt, die Kunst ist dann ja auch, verschiedenste Komponentenanbieter dann auch davon zu überzeugen, zu sagen, ja, das macht Sinn, dass wir sowas damit anbieten. Oder andersrum, dass die, die es nutzen, dann auch das einfordern und sagen, ja, wir wollen das dann auch entsprechend haben. Ja.
Genau, also wenn man sich jetzt viele Vorhaben anschaut, sieht man, es sind sehr, sehr viele Komponentenhersteller dort schon aktiv. Und jetzt gilt es aus unserer Sicht, eher tatsächlich den Nutzen bei dem Maschinenbauer, bei den Fertigern entsprechend eben zu aufzuzeigen. Und was man sich immer ein Stück weit in Erinnerung rufen muss, auch als Komponentenhersteller, wir sind auch Endanwender.
Ja, klar. Also das heißt, ist ja das Schöne, dass ihr es schon selber nutzt in euren eigenen Fabriken dann, ne?
Genau. Also das heißt, und wir nutzen es ja auch dort für nicht Komponenten von uns, von Rexroth, sondern wir nutzen es an unterschiedlichsten Stellen auch mit Produkten oder mit Anlagen, die nicht von uns kommen.
Ja, ich glaube, das ist das, was wichtig ist. Deswegen ist es gut, dass du es auch betonst, ne? Dass so eine Software ist natürlich dann auch nur attraktiv, wenn sie auch herstellerunabhängig entsprechend funktioniert. Und ja, du hast es ja schön beschrieben, wie ihr das ja selber auch schon für euch alleine braucht, ne? Dass das so entsprechend möglich ist. Wie siehst du da auch das technologische Potenzial? Also du hast jetzt ja beschrieben, okay, der Mehrwert ist heute schon da in der Inbetriebnahme oder auch im Aufbau quasi oder im Umbau einer Produktion. Kannst du dir noch mehr vorstellen, was dann auch zukünftig damit möglich ist, wenn man diesen Bausteinkasten hat?
Tatsächlich ist es so, wir so arg weiter gedacht, was noch vielleicht alles möglich sein könnte, haben wir ehrlicherweise noch nicht. Wir wollen uns jetzt erstmal auf diese, ich nenne es jetzt mal Leistungsversprechen, konzentrieren, die wir heute sehen. Weil ich glaube, wenn wir die auch schon heben könnten in der Industrie, dann hätten wir auch einen entsprechenden, ich sag jetzt mal, Nachteil vielleicht wieder aufgeholt, um eben hier entsprechend effizienter, kostengünstiger eben auch zu produzieren oder auch Maschinen entsprechend herstellen zu können, indem wir auch dort bei der Inbetriebnahme und in der Ablaufsteuerung spart, weil ich sag mal, es sind alle Firmen unter Kostendruck, unter Zeitdruck und das ist quasi genau das, worauf wir abzielen, die Firmen hier eben entsprechend zu unterstützen, um eben wettbewerbsfähig bleiben zu können.
Ja, da steht wieder die Brücke zum Start, ja, wie ich gesagt habe, die Produktion ist nur dann eine gute Produktion, wenn sie läuft, ja, und das ist, zahlt 100% auf die Produktivität und damit auch auf die Wettbewerbsfähigkeit ein. Von dem her, ich glaube, es ist gut, wenn ihr euch da auf genau dieses Thema fokussiert. Das hat einen großen Mehrwert. Und ja, ich bin mir aber auch sicher, deswegen auch die Frage, da ist dann noch vieles möglich. Ne? Wenn man so eine Basis mal hat, kann man dann viele Dinge machen, auch im Betrieb sowas zum Beispiel auch zu optimieren, nochmal weiterzuentwickeln. Sowas kann ich mir zum Beispiel auch ganz gut vorstellen.
Ja, oder auch eben Daten, die während der Fertigung von Komponenten entstehen, diese eben auch weiterverarbeiten zu können, um diese in Richtung digitaler Produktpass aufzubereiten. Das sind alles Mehrwerte, ja, die kann man sich vorstellen. Wir haben heute noch kein einziges Mal das Wort AI in den Mund genommen.
Das habe ich aber schon zweimal überlegt, ob ich das einbringen soll. Man muss ja auch nicht immer über AI reden.
Auch da wird es sicherlich irgendwelche Anwendungsfälle geben, wo man einfach dann aufgrund von gut strukturierten, maschinenlesbaren Daten noch Optimierungen draufsetzen kann. Aber das soll jetzt nicht der Fokus sein. Deswegen, ja, im Ausblick mal kurz noch drauf eingegangen, aber
ja.
Die Mehrwerte sind absolut so schon da.
Also mit AI kann ich mir da auch vieles vorstellen, ne? Einerseits hinten dann raus im Betrieb, aber auch in der Erstellung, ne? Also die kann mir auch schon vorne rein in der Modellierung helfen, entsprechend dann auch so einen Prozess aufzubauen, so einen Prozess zu optimieren oder auch nachher den SPS-Code zu schreiben. Ja? Also auf allen Ebenen, glaube ich, wäre da ein potenzieller Einsatz möglich, aber das heben wir uns dann mal für mal wann anders auf.
Genau.
Vielen Dank dir, Uwe, für den Einblick, jetzt die Praxiserfahrung und auch noch die visionären Ideen, die vielleicht daraus entstehen könnten.
Tobias, vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte.
Danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn du keine neue Episode von Fabrik der Zukunft verpassen und meine persönliche Einordnung dazu bekommen möchtest, dann trag dich kostenlos für mein wöchentliches Fabrik der Zukunft Briefing ein. Mit der Anmeldung erhältst du außerdem Zugang zum Fabrik der Zukunft Navigator. Dort gibst du einfach deine aktuellen Themen und Herausforderungen ein. So bekommst du individuelle Empfehlungen aus über 270 Podcast-Episoden. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Ich bin Tobias Herwig, bis zur nächsten Folge, immer dienstags.